Herzlich willkommen bei Das. Heute mit Inka Schneider.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Hand aufs Herz. Wann waren Sie das letzte Mal in Wismar, die schnöckelige Hansestadt oben an der Ostsee? Immer eine Reise wert, umso mehr, wenn er dort ist und für Soko Wismar ermittelt. Seit genau 20 Jahren gibt es die Serie jetzt und er ist nicht nur von Anfang an dabei, er ist auch...
Fast.
Der Star, 15. Wollte ich jetzt sagen. Er ist auch der Star.
Das kannst du gerne sagen.
Serie, der charmante Schauspieler Dominik Möll. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Ja, danke für die Einladung. Jetzt sind glaube ich, schon 16 Jahre, die ich dabei bin.
Jetzt mit der Pause oder du hast ja zwischendurch mal 2 Jahre ausgesetzt? Also ja. Ganz am Anfang dann ausgesetzt und dann wieder dabei? Oder?
Genau, da ist die Pause, habe ich jetzt mal übersprungen. Die zähle ich jetzt mal mit dazu. Also vor rund 16 Jahren habe ich da erste Mal angefangen.
Wahnsinn. Und jetzt bist du... Bei uns, auf dem roten Sofa.
Ja, und jetzt endlich hier.
Das ist eine Premiere.
Ja, ja.
Fühlt sich's an?
Und es ist schön.
Ja?
Doch, und man sitzt gar nicht so weit weg, wie man das manchmal denkt.
Sieht es so distanziert aus?
Ja, manchmal, wenn ich reingucke, denke ich, mein Gott, die schreien sich an, die sitzen an den beiden Enden. Ja, sowas würde ich ja nie. Aber ich glaube, es wäre ein bisschen komisch, wenn ich jetzt da die auf die Pelle rücken würde.
Ehrlich gesagt liegt es daran, wenn du mir zu nah kommst, dann habe ich kein Licht.
Dann?
Und in meinem Alter braucht man gutes Licht.
Ja, du. Da komme ich auch. Wir haben eben in der Maske drüber gesprochen. Das geht jetzt aber los. Wir haben hier angefangen. Ich habe mich beschwert, dass ich plötzlich so einen weichen Hals kriege über den Winter. Was ist da los? Ich habe das letztes gemerkt, dass ich FaceTime mit der Familie gemacht habe und gedacht habe, scheiße, so geht das gar nicht mehr.
Ganz böse. Also ganz, wenn man da ist, ich auch immer schön so vorm Fenster, damit man das Licht von draußen ein bisschen weich kriegt, dann auch Porträtmodus, damit man so ein bisschen blurrt, ne?
Und dann, ich habe es gerne so, dass ich das so von oben jetzt wirklich gnadenlos mache. Ich lege mich dann irgendwo hin, einfach, ich liege hier einfach mal so spontan. Und dann mache ich das nur noch so. Spitzenlicht und hier ist auch dann alles noch straff.
Das ist genau, wenn gleich die Kolleginnen am Ende der Sendung kommen und noch mal ein Foto von uns beiden machen, als Erinnerung für dich später. Und dann schon so tief das Smartphone halten. Ja. Ich mache so, höher, bitte. Ja. Ne? So, okay.
Deshalb mache ich auch ungern Krankenhausserien als Patient. Weil du hast immer die Wahl, wenn du da so liegst, zwischen extremem Doppelkinn, weißt du, mit Einblick, also das ist meistens... Und das ist ganz wichtig für angehende Schauspieler, wenn man da so ein Angebot kriegt als Patient. Bin ich ja gerne.
Also am besten jemand, der eine Halskrause tragen muss.
Ja, das ist gut. Genau.
Hier wäre ein toller Filmbeitrag gewesen. Also auch mal live dabei sein bei Das im NDR Fernsehen, täglich um 18.45 Uhr.
Schauspieler Dominik Böhr, einer der Hauptdarsteller von Soko Wismar, ist heute unser Gast und Laura Neumeister stellt dich vor.
Oh. Moin, da seid ihr ja. Aufgepasst.
Von nordisch trocken bis weltlich und multilingual.
You wanted to see me, Monsieur le Commissaire?
Er ist der gute Kumpel unter den TV-Kommissaren, humorvoll und zielstrebig.
Jetzt ist er dran.
Schon mit 8 Jahren steht er als Mowgli auf der Bühne, schreibt mit 18 sein eigenes Elvis-Musical. Danach studiert er Politik. Doch die Liebe zum Schauspiel ist stärker.
Pöllmann, Kripo, Wismar. Raubüberfall.
Seit mehr als 15 Jahren gehört er nun zum Team der Soko Wismar. Ermittelt er nicht in der Hansestadt, spielt er selbst auch mal den Bösewicht.
Einschalt und ich drücke ab.
Sein Erfolgsgeheimnis? Ganz einfach.
Be like the grass. Du musst wie der Grass sein.
Schauspieler Dominik Böhr.
Schön.
Ja, tolle Szenen.
Hoha. Die Tätowierung war jedenfalls nicht echt.
Nee?
Nein.
Aber wir haben uns direkt nach Wismar gebeamt.
Ja.
Es ist so schön hier.
Ist es auch.
Wie viel Tage, Nächte hast du eigentlich schon in Wismar verbracht?
Boah, ich möchte sagen, das sind so rund 8-9 Wochen im Jahr. Sagen wir 10, das kann man leichter rechnen. Und das in den, sagen wir in gut 15 Jahren sind das schon sehr viele. Also das ist tatsächlich fast genau der Blick, den ich von meinem Hotelzimmer habe. Das ist mein Lieblingsort in Wismar ist mein Hotelzimmer. Das ist direkt am Marktplatz, das Townhouse in Wismar, ein fantastisches, tolles Hotel. Und da müsste ich mich etwas außerhalb der Kulisse stellen.
Ja.
Und dann, also von hier sozusagen
rein. Und dann guckst
rein.
Du hier.
Ja. Gucke ich ganz genau dahin. Und ich überlege gerade, wo man gut essen kann. Hier bei allen dreien eigentlich. Also da vor allen Dingen, da gibt es...
Bei den besten Lagen.
Ja. So eine Fischpfanne, wo alles dabei ist. Mhm. Oh, herrlich.
Die Serie Soko Wismar läuft ja auch schon so lange jetzt so erfolgreich. Das ist ja unglaublich. Und immer in Wismar. Kannst du dich noch so an die Anfänge erinnern? An deine Anfänge? Da warst du ja Polizei... Nicht Hauptkommissar, sondern
Hauptmeister.
Hauptmeister
Pöllmann. Ja, der war auch so ein bisschen, also Es ist ja so aufgebaut, dass die beiden Kommissare, ja, ne, das macht gerade der Nike Fuhrmann und ich, dürfen die gerade geben, jetzt schon seit vielen Jahren zusammen, die führen ja so ein bisschen so durch die Folge, so ein bisschen moderativ manchmal. Und dann haben wir mal ein Pärchen, und das sind Stella und Gustav, die sind ganz großartig. Die haben natürlich so ein bisschen, bringen so den Witz und den Humor und den Charme da rein. Und früher hatte ich eben auch diese Rolle, die so ein bisschen schräg sein durfte. Da war so ein, der hatte das Herz am rechten Fleck, aber war auch so ein bisschen mehr norddeutsch. Und das war natürlich super. Ne? Der hat so seine kleinen Gags immer bekommen. Und als ich dann kurz raus war und wieder kam, sagte die Produktion zu mir, pass auf, wir wollen dich gerne wieder haben. Aber du warst jetzt irgendwie bei Europol, Interpol und so und plötzlich sprichst du mehrere Sprachen, bist sehr schlau und bist jetzt Kommissar. Ich sagte, okay, ja, wenn die Leute das so mitmachen und das so kaufen, dann machen wir das
gerne. Also aufgestiegen, aber wir schauen mal, bevor wir den Hauptkommissar uns anschauen, noch mal den Hauptmeister uns an, da du noch so ein bisschen schräg drauf warst.
Bin gespannt.
So, Leute, der Pühlmann ist da und ich habe hier den Abschlussbericht der Kriminaltechnik.
Ich komme mit.
Hey, Familiensache.
Du, das ist keine Familiensache, das geht dir um morgen. Ich komme mit.
Na komm jetzt.
Sag mal, Hans und Hansen, wo ich dich gerade treffe. Wo warst du eigentlich neulich bei dem Bruch da in der Werderstraße?
Ja, das war ein Ding, ne? Aber ich bin ja schon lange im Ruhestand, das weißt du doch ganz genau, Lars Pöhlmann.
Das war aber ganz deine Handschrift.
Ja, erstens habe ich Nachahmer, armselige Plagiatoren, die meinen Stil höchst dilettantisch imitieren. Und zweitens habe ich ein Alibi. Mindestens eins.
Also wie immer?
Ja. Kannst du ja nachprüfen, Sheriff.
Ja, das. Ja, auch die, ich habe den total gern gemocht. Weil das für mich auch. Ich komme halt auch gar nicht aus der Ecke, ja, muss ich gestehen. Und habe. Vorher immer so sehr Ruhrpott-mäßig meine Rollen auch angelegt. Ne? Das ist, wo ich herkomme, fängt man die Sätze mit Sammer oder mit Hörmer halt an. Ja. Gerne auch beides in einem Satz. Und man sagt dann so Sachen wie, geh, der Hörmer. Und da habe ich gemerkt, dass es Leute gibt, die das gar nicht verstehen, was ich da sage. Ja. Und dann haben die gesagt, ja, wir hätten die Rolle gerne ein bisschen norddeutsch. Kriegst du das hin? Mhm. Und da habe ich gesagt, natürlich. Und habe als Vorbereitung, das war echt Arbeit, habe ich mir tatsächlich, ich weiß nicht, die HSV-Fans werden das mögen, die anderen eher nicht so. Ich habe mir Hamburg eine Perle von Lotto King Karl ungefähr 800 Mal am Tag angehört und habe dann versucht, so ein bisschen das so drauf.
Ein bisschen.
Ja, einfach so. Es ist zwar anders, also Hamburg klingt anders als Wismar.
Ja.
Die haben immer noch so ein bisschen, immer nach hinten, Happy Wear, Zimmer Nummer. Also die in MacPom geht das immer so ein bisschen nach oben.
Ja.
Aber das hat sich dann, das ist halt echt Arbeit, also da hinzukommen. Und klar gibt es dann Leute, die da herkommen, die dann sagen, ja, merkt man schon, dass er da nicht herkommt. Aber ich habe das total gern gemacht.
Und jetzt fast Hochdeutsch, ne, kann man sagen. Als Polizei,
ja, das
jetzt wo du wichtig bist und international. Ne?
Darf der nicht mehr lustig
sein. Da darfst du nicht mehr lustig sein und musst sehr ernsthaft sein. Morgen gestern auch wieder, 18 Uhr, ist ja immer Mittwochs, ne?
Ja.
Vorabend und wie gesagt, super erfolgreich. Und gestern hattest du dich verliebt in der Folge. Ja, du hast verliebt und dann wolltest du beim Schwiegervater einen guten Eindruck hinterlassen und dann ist der erschossen worden.
Das gibt's auch nicht.
Ein Attentat.
Ein Attentat.
Wir gucken uns das mal an. Oh.
Runter! Hund! Ja, ich bin's. Auf Volker Simon wurde geschossen. Vom Gasthof zum Salzhaf. Wir brauchen Notarzt, ja schnell. Und sperrt alle Zufahrtsstraßen. Wer könnte das gewesen sein?
Es ist nicht.
Pia.
Ich will mit voran.
Ich komm nach, ja, wenn ich hier. Hat die Fahndung was ergeben?
Nee, bisher nicht.
Scheiße!
Wir haben sofort alle Kollegen verständigt, die zu der Zeit auf Streife waren.
Ja, ohne Auto kommt man doch hier gar nicht weg. Das heißt, der muss hier in der Nähe irgendwo geparkt haben. Habt ihr das schon gecheckt?
Nee, noch nicht. Wir haben die Stelle, von der aus geschossen wurde. Da sind Schmauchspuren und hier haben wir die Abdrücke einer Tripod-Gewehrauflage. Ja, das ist kein einfacher Schuss.
Nee, kein Anfänger.
Ja, und das muss ja nicht unbedingt was mit unserem Fall zu tun haben, aber ich habe noch diese Schleife hier gefunden.
Gelb.
Bundeswehr.
Ja, mehr haben wir leider noch nicht.
Gut, ich muss jetzt zu Pia in die Klinik, ja?
Soll ich dich fahren?
Gerne.
Danke, Rosi.
Spannend. Großes Drama. Wir haben es gerade so ein bisschen lustig gesagt,
ja,
aber weil es halt gespielt ist und Serie und Fernsehen ist. Aber das war.
Also das ist tatsächlich, unser Geheimrezept ist ja, dass wir den Fall immer sehr, sehr ernst nehmen. Also was wir gerade, was ich auch gerne mache, so ein bisschen Albernheiten rund um die Serie. Ich meine, das muss ja auch wirklich Spaß machen. Mhm. Und das ist bei uns so das A und O, auch wenn Gäste kommen, unsere Episoden rollen, die merken eigentlich bei uns echt schnell, dass wir wirklich sehr viel Spaß dabei haben. Und das ist wirklich für mich das Allerwichtigste an diesem Job. Und dann muss es ein bisschen ernster werden. Tatsache ist immer, der Fall steht an erster Stelle. Und der muss gut sein, der muss funktionieren, der muss einigermaßen glaubhaft sein. Und dann müssen wir hier und da einmal gucken, wo kann man so ein bisschen den norddeutschen Charme damit reinkriegen. Mhm. Wo kriegen vor allen Dingen unsere Stars, wie ich finde, also Udo und Katharina, die Rolle, ja. Reuter und Helene, den Moment, den die Zuschauer so sehr lieben. Wo menschelt es dann auch, wo wir jetzt vielleicht mal ein bisschen privater. Und alle paar Folgen gibt es dann mal einen Fall, wo jemand aus unserem Team persönlich involviert ist. Und das war jetzt ein Fall so ein bisschen für meine Rolle, für den Lars Pöllmann, der alle paar Monate mal mit einer neuen Freundin da aufkreuzt. Und man sich immer denkt, oh, war das denn letztens noch so eine Latina und jetzt ist die. Und der hat keinen Typen, das weiß ich jetzt. Also das ist gut. Anderes Thema.
Aber das ist ja das, was offensichtlich auch die Fans total lieben, dass ihr halt so nahbar seid und dass es so menschelt und dass es halt sehr normal ist. Weil ich meine, Wismar ist ja seitdem ihr da dreht auch wirklich für ganz viele aus genau dem Grund, weil ihr da seid und weil man euch da auch erleben und sehen kann und die Stadtführungen teilweise zu den Drehorten gehen, wirklich ein Hotspot geworden, ne? Für Krimi-Fans, Soko-Fans.
Ja, und ich versuche auch wirklich, Wir möchten dieser Stadt das auch wirklich zurückgeben. Wir haben da ganz tolle Möglichkeiten. Wir leben sehr von dieser tollen Stadt. Sieht fantastisch aus. Wir drehen sehr oft bei gutem Wetter. Das ist natürlich ganz großartig. Und das ist so den Bonus, den wir vielleicht anderen Sokos gegenüber haben. Wir haben das Maritime mit drin, also Wasser. Und diesen tollen Hafen, wir haben den Marktplatz, wir haben die Kirchen. Dieser Puppenhaus-Look der Innenstadt ist fantastisch. Und wenn wir da Leute treffen, und es ist echt mehr und mehr so, dass die Leute, habe ich zumindest das Gefühl, uns wirklich mögen auch. Und weil sie auch merken, wir machen das echt gerne da. Wir sind da, wir hauen da niemanden in die Pfanne, ganz im Gegenteil. Wir wollen diese Stadt wirklich von der schönsten Seite zeigen.
Das schafft ihr. Ich habe irgendwie gehört, dass, ich glaube, jeder siebte, achte kommt wirklich wegen Soko Wismar nach Wismar, um eben zu sehen, wo diese Orte sind, die man mittwochs immer im Fernsehen sieht.
Und die machen auch ganz tolle Soko-Wismar-Touren.
Ja, man kann genau. Also Touren, Stadttouren, ne?
Ja, und wenn wir gerade in Wismar drehen und ich habe da Zeit, komme ich immer mal mit dazu und überrascht.
So, ey, wo seid ihr gerade? Ja, habt ihr eine Gruppe?
Ne, die haben alle meine Nummer, ja? Die Tourguides. Ja, wir sind da in Wismar, das ist so Familie. Ja. Und dann haben wir, können die mich anrufen. Und dann komme ich da manchmal mit dazu und beantworte dann die Fragen, die oft ähnlich sind.
Aber bestimmt ganz anders, was ich jetzt hier frage, ne? Ist klar.
Ja, bin okay. Gespannt.
Mhm, gut. Du warst 8, als du das erste Mal auf der Bühne gestanden hast. Mhm. Und dann mit 18, damals war es Mowgli die erste Rolle, und dann warst du mit 18 Elvis in einem Musical, was du selbst geschrieben hast. Darüber müssen wir reden, aber um in Stimmung zu kommen, was Elvis angeht, lässt jetzt Andreas Moll mal den King of Rock'n'Roll auferstehen.
Elvis lebt. Er heißt nur anders. Der Ire Graham Patrick Doyle. Der beste Elvis seit Elvis, heißt es. Das Elvis Musical in der Hamburger Barclays Arena, mehr Wiedergeburt als Revival. Und feierlich wie eine musikalische Messe.
Ich interpretiere nur, was von Elvis bereits vorhanden ist, und gebe das in bescheidenen Bruchstücken zurück an das Publikum.
Backstage beginnt die Verwandlung.
Ich schminke meine Augen dunkler, denn ich habe keine natürlichen schwarzen Haare und die hatte Elvis auch nicht. Also mache ich meine Augenbrauen und Wimpern dunkler und das war's dann auch schon. Noch zwei Details. Zum einen der Gürtel.
Fehlt nur noch der Glamour im Jumpsuit.
Und natürlich brauchen wir die Ringe.
Ringe getauscht hat Graham alias Elvis schon mit ihr, Tänzerin Lucy. Luciana de Farias Fusetti, die Liebe seines Lebens.
Wir sind seit 7 Jahren zusammen. und ich habe mich auf der Bühne in sie verliebt. Weil, wie sie auf der Bühne tanzt und wie schön sie ist.
Wie schafft er es, genauso zu klingen wie der King of Rock'n'Roll? Er hat ihm zugehört.
Das hat er mir unbewusst beigebracht.
You know, love me tender, love me true, all my dreams fulfill. And then you want softer.
Und dann softer, also so.
I'm so hurt. You get big, you get
überwältigen so und zurückhaltend. Es ist sehr dynamisch.
Gospel spielt eine große Rolle. Mit auf der Bühne The Stamps Quartet um Ed Enoch. Der 81-Jährige hat auch schon mit dem echten Elvis getourt.
Er mochte Gospelmusik. Also suchte er nach einem Gospelchor und er fand uns. Wir sollten mit ihm touren und das war großes Glück für uns. Von 1971 bis zu seinem Tod. Und jetzt singt er da oben wahrscheinlich mit einem anderen Quartett. Ich vermute, dass ich ihn da bald wiedersehen werde. Vielleicht darf ich dann auch wieder mit ihm singen.
Ed Enoch fühlt sich an diesem Abend fast in die 70er Jahre zurückversetzt, dank Graham Patrick Doyle.
Toll, so eine Stimme habe ich nicht mehr gehört seit Elvis. Nein, ich fühle mich natürlich nicht, als wäre ich Elvis. Das hier ist wie eine Kirche. Ich verbreite seine Botschaft der Liebe und der Menschlichkeit, so fühle ich mich.
Und in Gedenken an den King pilgern seine Fans in die Kirche des Elvis Presley zu Graham Patrick Doyle und Ed Enoch. Das nächste Mal im St. Pauli Theater im August und September.
Was sagt der Fachmann und Fan von Elvis, du, Dominik?
Ja, der ist super. Also ich habe von dem schon viel gehört. Ja. Ich kenne auch eine der Sängerinnen dort, die da also mit ihm singt. Und die sagt auch immer, das ist großartig. Und er soll auch sehr nett sein. Das finde ich auch immer persönlich immer wichtig, wenn es so um so Leute geht, die so im Rampenlicht stehen, frage ich tatsächlich auch immer ganz gerne, auch wenn Leute zur Soko kommen alleine schon, gehe ich in die Maske und frage mal, ist das und nett?
Also, habe ich auch gefragt.
Oha, und was haben Sie gehauen? Oh.
Nett. Okay. Kann man machen. Aber guck mal, du bist ja auch als Elvis aufgetreten. Ne? Du hast ein eigenes Musical geschrieben. Mhm. Thema Elvis. Wie bist du darauf gekommen, als du 18 warst in Lippstadt, in deiner Heimat, und das dort aufgeführt hast? Wie kommst du als junger Spund in der Zeit auf Elvis?
Ja, das war meine Musik. Also ist bis heute noch. Also alles, was neuer ist als die Beatles, interessiert mich eigentlich schon nicht mehr, muss ich gestehen. Und ob das jetzt Elvis, Roy Orbison, Sam Cooke, ja, diese ganzen Doo-Wop-Songs, diese alten Temptations, das ist... Mein Vater hat es gehört, viel. Ja, also bei so großen Neil Sedaka, langen Autofahrten Richtung Süd, ja, Richtung, also so durch Europa, und dann immer diese alten Lieder gehört. Und da muss mein Sohn heute mit mir durch. Sorry. Und er mag es aber auch. Und das ist einfach fantastische Musik. Und die hat für mich einfach diese Wirkung nie verloren. Und nachdem ich dann schon relativ viel Theater gespielt hatte, durch das Glück, dass ich echt da schon viel machen durfte, war ich dann mal in Mexiko, hatte da einen Urlaub, und dann lag ich da am Strand und dachte, okay, ich bin so ein Elvis-Fan, ich hatte diese Musik da gerade im Ohr und dachte, muss da was machen, möchte jetzt auch mal was mit Elvis, und habe dann dieses Musical geschrieben und dachte, ja, das könnte funktionieren, das ist doch eine schöne Geschichte, einfach und klar. Und man erlebt viele, man hört viele Elvis-Songs.
Und du hast die gesungen, auch alle die Elvis-Songs?
Ich habe sie gesungen.
Oder war das alles Playback und nur die Lippen bewegt?
Nee. Und ich war und bin jetzt nicht der große Sänger, ne? Und damals, aber ich habe das gelebt einfach, ne? Und das haben die Leute dann, also wir haben natürlich, das war schon ganz gut damals, wir haben viel geprobt mit der Band.
Auch in so Glitzeranzügen, in so engen Overalls mit so dicken Gürteln?
Das wollte ich gerade eben, der Elvis, ich dachte, das sieht dann verkleidet aus. Ja. Ich finde, den gibt es auch schon zu oft, das ist mir zu abgedroschen, ich wollte den Rock'n'Roller machen. Mhm. Und es spielt tatsächlich Ende der 50er Jahre. Als Elvis nach Bremerhaven kam. Er war ja in Friedberg dann stationiert. Und ich habe diese Geschichte erzählt. Er ist nicht öffentlich aufgetreten. Er war ja als GI in Deutschland. Aber habe dann gesagt, okay, was ist denn, die ganzen Jugendlichen freuen sich auf Elvis. Die Erwachsenen sagen, um Gottes Willen, jetzt kommt er hier mit diesem komischen Rock'n'Roll hierher. Ja. wir hören irgendwie, wenn bei Capri die Sonne im Meer versinkt mit Rudi Schuricke und jetzt kommt der Vogel an. Und dann, was wäre denn, wenn er doch öffentlich aufgetreten wäre? Und dann erträumt sich eine der Hauptdarstellerinnen, ein junger Teenager, ein junges Mädel, erträumt sich dann, dass Elvis für sie singt, eine Show liefert und sie auf die Bühne holt. Und so erlebt man eine Geschichte rund um diesen Elvis-Hype. Und kann eben Elvis-Songs hören.
Spielst du oder kannst du noch Elvis-Songs? So kannst du aus dem Stegreif jetzt mal so einen Elvis machen? So ein bisschen.
Oh ja, ja. Hast du eine Lieblingsschnulze?
Mach einfach, was du denkst.
Habt ihr die Ukulele noch mal irgendwo?
Ja, die bringen wir mal eben.
Oh Gott.
Ja, also kannst du schon mal ein bisschen ölen. Du hast hier die Ukulele mitgebracht.
Oh, Scheiße. Ich mach nur einen Ton, wenigstens. Danke, danke. Oh Gott, hoffentlich ist sie noch geschrieben.
Hoi, ho. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you.
Also für mich kannst du jetzt weiterspielen. Ich müsste jetzt gar nicht mehr reden
so,
mit dir.
Diese Schnulzen spiele ich immer noch oder singe ich immer noch gern so für mich halt. Ne, im
Hotel. Also, sowas kommt bestimmt auch gut an, wenn du eine Frau kennenlernst und dann sagst du, Moment.
Ja, genau, die wird sich... Weiß ich nicht. Nee. Ob sie es nicht ein bisschen, wie man heute sagt, creepy findet.
Ah, okay. Mhm. In einer meiner absoluten Lieblingsserien hast du mitgespielt. Es war eine kleine Miniserie, die so göttlich war, Das Begräbnis.
Ah, das
Supercast, Michelsen, Anja Kling, Charlie Hübner und du, Das Begräbnis. Gibt es immer noch in der Mediathek von der ARD und wir gucken direkt rein.
Du bist ein Coach.
Ja, Coach.
Also ich... Ich bin eine Führungskraft, aber noch nicht tipptopp und brauche einen Tipp.
First of all, ganz, ich sehe sofort, du bist eine Führungspersönlichkeit.
Ja, ja. Ne?
So, es gibt eine Regel, eine Slogan.
Kannst du das so
to pass off,
in
ich kann
einen
das,
Satz sagen?
Yeah. Das Gras versucht nicht zu wachsen, es wächst einfach. Mhm. So, B, du musst ein bisschen sein wie das Gras. Du darfst nicht versuchen, immer zu... Wenn du Gras guckst, du siehst Gras auf der Wiese. Das Gras versucht nicht, den ganzen Tag mit Energy zu wachsen. Und ich muss wachsen. Und no, es wächst einfach. Hm. Be like the grass. Okay? Spürst du schon jetzt ein bisschen?
Nee.
Ja, das ist normal. Das ist normal. Das dauert ein bisschen.
Ja, denke ich da.
Aber das ist normal. Ich habe es gesagt und es dauert ein paar Wochen bis... This is the grass. All right?
Okay.
Ja, das ist der Gras?
Ich guck mal nach meiner Mutter. Bis gleich.
All right.
Bis gleich.
The grass, ja?
Ja.
Mario.
Piano.
Ja, das ist super. Und das war fast alles improvisiert. Ne? Das war eine Impro-Serie,
ja,
wo ihr nur so ein paar Stichworte kriegt und ungefähr wisst, wie die Handlung sein soll. Und dann...
Ich wusste ehrlicherweise von der Handlung gar nichts, weil meine Rolle war, dass der mitgebracht wurde von Claudia Michelsen als ihr Fitnesscoach. Und ich hatte aber...
zum Begräbnis von Charlie Hübners Vater. Und es ging ums Erbe und Testament und was der wohl wer was kriegt.
Eine Familie, MacPom, so eine sehr patente, wie man sagen würde, so bürgerliche Familie da. Die haben ihr Unternehmen, so eine Sanitärfirma so. Und dann sollte ich den amerikanischen Fitnesscoach spielen. Und ich hatte mir einen Plan B überlegt. Ich hatte es mit dem Regisseur, da hatte ich dann vorher gesagt, pass auf, wenn es mit dem Fitness, was soll ich da machen? Das ist ein bisschen schwierig. Ne? Und dann hatte ich ihm gesagt, pass auf, wie wäre es, wenn der auch so eine Art Life-Coach ist? Und ich, als Schauspieler trifft man schon mal sehr schräge Vögel. Und gerade ich habe auch mal so in der Musical-Szene mich aufgehalten. Da gibt es schon viele Weisheiten, die man da so mitkriegt. Und da habe ich gesagt, okay, das versuche ich. Ich versuche so zu tun, als würde der wirklich glauben, dass er den Augen öffnende Weisheiten erzählt und die ganze Zeit denken, was redet der da für einen Stuss? Und der aber das gar nicht merkt und wahnsinnig davon überzeugt ist, dass er die gerade gerettet hat. Er sagt auch irgendwie, er findet es toll, wie die das da machen mit dem Sozialismus. Trotzdem könnt ihr alles schaffen, obwohl ihr Ostdeutsche seid. Da habe ich echt gedacht, wie weit kannst du hier gehen? Und die haben das so schön. Und da habe ich gedacht, eine Glückskeksweisheit nach der anderen. Irgendwann habe ich ihm auch gegeben, es ist das Dach. Und wenn dein Dach kaputt ist, dann habe ich so ein Glas Wasser genommen. Und natürlich wird er dann nass. Und daraus hat er dann den Schluss gezogen, dass da mit dem was nicht stimmt. Also,
das war super. Also echt klasse. Aber du hast ja dieses Coaching auch tatsächlich gemacht. Oder machst du immer noch so neben der Schauspielerei? Bist du so eine Art Politcoach gewesen? Weil du hast eigentlich ja Politikwissenschaften studiert und nicht Musical oder Schauspiel, sondern Politikwissenschaften.
Ja, aber nicht bis zu Ende.
Ach so. Ja,
aber das sage ich immer gerne dazu.
Weil aber du hast dann gecoacht. Also du warst in Amerika und
ja, aber das habe ich in Deutschland gemacht. Ich war tatsächlich schon ziemlich weit, also Zwischenprüfung auf Magister, auch wieder, wo die jungen Leute sagen, oh, Magister. Also da noch, also
heute Bachelor.
Heute ist Bachelor, ist das, ja genau, Magister. Und dann Zwischenprüfung schon in der Tasche und das war eigentlich schon so Richtung Zielgerade. Und dann habe ich mich aber spezialisiert auf transatlantische Beziehungen, USA, Europa und politische Kommunikation und Wahlkämpfe faszinieren mich bis heute. Und dann habe ich dann irgendwie, war dann in den USA, wurde ich dann gefragt, ob ich mir das mal angucken möchte und mitkommen möchte, weil ich da über die Uni da so eine, die kennengelernt hatte. Und dann trifft man immer verschiedene Profs. Das war eine großartige Zeit. Und habe dann in Deutschland und so im Saarland für den Ex-Ministerpräsidenten, ja, das war... Das ist,
hast du dem gesagt, wie er auftreten muss? Also hast du so ein bisschen Schauspiel- und Politikinteresse vermischt und hast gesagt, also wie man besser wirkt, wenn man jetzt vielleicht so in den Raum kommt oder anders oder wie man seine Messages verkauft oder was hast du gemacht?
Ja, also ich lege halt sehr viel Wert auf Authentizität. Das ist so, dass die, das ist auch kleine Stanze.
Bei sich bleiben.
Ja, also es ist zum Beispiel so, es gibt so diese klassischen, es gibt so Formate wie diese, ja, wo man sitzt oder alles, was am Freitagabend so läuft, NDR-Talkshow zum Beispiel, ne, und so. Und da, da ist es so, dass man die Chance hat, als Politiker mal eine Seite zu zeigen, die die Leute vielleicht nicht kennen, aber vielleicht sogar mögen würden. Mhm. Und dann gibt es so, ein Beispiel ist, wenn Politiker, in so Fragebögen wird oft gefragt, ihre negativste Eigenschaft. Ja. Und dann war eine ganze Zeit lang so, in den 90ern war mal in, ja, Unpünktlichkeit, ach, ich bin immer so unpünktlich. Dann gab es so verschiedene Vorfälle. Ne? Also Kirchner hat zum Beispiel Angela Merkel mal, glaube ich, eine Stunde sitzen lassen, irgendwie im Vorzimmer, bevor die sich getroffen haben. Und irgendwann merkte man plötzlich, oh, Unpünktlichkeit ist nicht mehr so en vogue, das ist respektlos. Und dann kam Ungeduld. Dann haben Politiker immer gesagt, ich bin so ungeduldig, weil das steckt ja hinter, eigentlich würde ich gern für euch, liebe Bürger, so viel mehr tun, aber ich schaffe es nicht. Und dann hat Hillary Clinton, darf ich das noch sagen, mal den Vogel abgeschossen. Dann hat sie im Vorwahlkampf gegen Barack Obama auf die Frage geantwortet, was ihre schlechteste Eigenschaft sei. Hat sie ernsthaft frei übersetzt so was gesagt wie, manchmal würden ihr die Sorgen der einzelnen Menschen, die zu ihr kommen, einfach zu nahe gehen. Und da kam es mir ein bisschen hoch. Nein, ich dachte dann vom Fernseher, das funktioniert nicht mehr. Also eine negative Eigenschaft soll auch ein bisschen negativ sein, sonst...
Übercoacht praktisch. Übercoacht funktioniert auch nicht. Merkt man dann auch als
Genau.
Und Zuschauer, wenn
und,
es nicht.
Und gib was zu. Ich hatte mal einen, da habe ich jetzt den Namen nicht, über den ich mal gearbeitet habe, da habe ich gesagt, gib mir was Privates. Und da hat er gesagt, naja, er spielt immer gegen seinen Sohn Tischtennis. Und wenn er, der hat ihn früher immer abgezogen, jetzt verliert er. Und er sagte dann, ich versuche es mir mal nicht anmerken zu lassen, aber das ärgert mich dann schon. Und sage ich, hier ist eine super Geschichte. Ja. Weil was hängen bleibt, ist, du spielst Tischtennis mit seinem Sohn. Und
der ist besser als er.
Und der wird besser und das ist auch okay, weißt du, und so. Und dass es dich ärgert, ist auch okay.
Aber es ist spannend, wenn man noch so eine zweite, ja, ein zweites großes Interesse hat und auch offensichtlich eine Kompetenz, um neben der Schauspielerei noch was anderes zu machen. Du hast aber sogar noch eine Leidenschaft.
Was?
Ukulele. Du hast ja gerade schon gezeigt, hier liegt sie. Christopher Braun hat einen getroffen, der ukulelt auch. Und zwar professionell.
Vier Saiten, ein Klangkörper und ein Sound voller guter Laune. Das ist
die Ukulele.
Und er beherrscht sie wie kaum ein Zweiter. Sogar als Ukulele-Papst wurde Roland Pracken schon bezeichnet und bringt mit seinem Spirit selbst die Massen zum Zupfen.
Also der absolute Einstieg in das Instrument ist wesentlich einfacher als auf der Gitarre. Es ist kleiner, es ist übersichtlicher. Man muss, um den ersten Akkord zu spielen, kann man einen einzigen Finger benutzen und man hat einen Akkord. Dann spielt man den nächsten Akkord, ein Finger und dann zwei Finger. Und schon hat man eine Handvoll Akkorde, mit denen man einfach anfangen kann, Lieder zu spielen.
Seine Liebe für die Vierseiterin war allerdings keine auf den ersten Blick. Als versierter Gitarrenlehrer findet er das Instrument zunächst grauenvoll, bis er eines Tages einen Jingle für einen Ukulele-Hersteller schreiben soll und sich gezwungenermaßen mit dem Instrument beschäftigen muss.
Da habe ich dann zum ersten Mal ein besseres Instrument in die Hand bekommen und mich da ein bisschen mit beschäftigt und festgestellt, das ist ein Instrument, da kann man eigentlich viel, viel mehr mitmachen. Das hat eine ganz eigene musikalische Sprache und ich bin dann nochmal in einen vollkommen neuen musikalischen Kosmos eingetaucht.
Von da an wächst seine Liebe zur Ukulele täglich. Er komponiert unzählige Songs, schreibt mehrere Bücher ihr zu Ehren, auch über ihren Ursprung. Der geht zurück bis ins Jahr 1879. Damals brachten portugiesische Einwanderer die Vorstufe der Ukulele nach Hawaii. Und als der damalige König die Kultur der Inselgruppe neu beleben wollte, beschloss er, die Ukulele wird unser neues Nationalinstrument. Stolz präsentierte er sie dann während der Expo 1915 in San Francisco am hawaiianischen Pavillon.
Der wurde jeden Tag von Tausenden und Abertausenden Menschen besucht, dieser Pavillon, die sich das angucken und anhören wollten. Und das war wirklich die Initialzündung für die Ukulele. Weil danach setzte ein derartiger Run an auf dieses Instrument, dass also bis zum Beginn der 1920er und in den 20er Jahren die amerikanischen Hersteller schon gar nicht mehr mit der Produktion nachkamen.
Deshalb wandten die sich an deutsche Instrumentenbauer. Dadurch verbreitete sich die Ukulele auch hier bei uns, verschwand dann allerdings nach dem Zweiten Weltkrieg weitestgehend von der Bildfläche. Bis die Ukulele vor etwa 15 Jahren plötzlich ihren zweiten Boom erlebt.
This is Over the Rainbow, wo ein einziger Mann mit einer einzigen Ukulele einfach einen super Hit gelandet hat, der so viele Leute mitgenommen hat. Ich habe jetzt noch Leute, die in meine Kurse kommen und sagen, ich will genau dieses Lied lernen.
Als Gitarrenlehrer arbeitet Roland inzwischen gar nicht mehr, sondern unterrichtet mehr als 130 Ukulele-Schülerinnen und Schüler. Vor 7 Jahren hat er sogar die Hamburger Ukulele-Tage ins Leben gerufen und bringt 2-mal im Monat interessierte Hamburger zum gemeinsamen Musizieren zusammen. Denn auch dafür eignet sich das kleine Instrument bestens. Die Ukulele, eben ein unglaublich vierseitiges Instrument.
Schön. Sag mal, stimmt es, dass du manchmal in deinem Hotelzimmer sitzt, im Fenster und dann, so wie die Lorelei IH, die Töne einfach so herunterlässt?
Ja, oft lasse ich sie aber allerdings eher im Zimmer und so, dass die nebenan das hören. Und es gab tatsächlich mal ein, ich weiß nicht, welches Lied ich da geübt habe. Und ich habe mir wirklich, also habe mich sehr schwer getan.
Der hat sich beschwert?
Der hat angerufen. Ach. Er meinte, ja, es ist ja wirklich ganz, ganz nett soweit bisher. Aber jetzt haben wir auch schon 22 Uhr. Und da habe ich auch gesagt, okay, alles klar, dann lassen wir das. Nein, das ist einfach, es ist so. Ich meine, er hat ja auch gesagt, er spielt Gitarre auch. Und ich habe Gitarre gespielt erst. Und wenn ich nicht nachdenke, dann machen die Hände noch was anderes. Ich muss tatsächlich immer wahnsinnig konzentriert mir immer noch sagen, schön. Das C ist hier und nicht hier.
Nee, aber das macht es nicht so klein, das ist ganz schön. Und vor allem das ist es natürlich viel praktischer, als die Gitarre mitzuschleppen, wenn du jetzt immer zwischen Berlin und Wismar und so
rumreist.
Wann bist du wieder da in Wismar?
Wir drehen jetzt, kurz nach Ostern geht's los. Wir drehen erstmal ganz viel drin und im Revier, da kommen die knallharten Verhöre erstmal dran. Und dann sind wir erst Anfang Mai wieder in
Wismar. Okay, also wenn Sie, ne?
Wenn man dann über den Marktplatz geht, so gegen 22 Uhr.
Dominik mal hören wollen, im Hotel oder irgendwo auf der Bank, sitzt er dann so, dann auf nach Wismar. Dankeschön, super, das war Premiere. Du kommst bestimmt wieder, du hast das ganz, ganz toll gemacht.
Dankeschön, ich komme gern wieder.
Sehr schön. Und morgen ist Karfreitag, keine Sendung, aber am Samstag ist eine. Und da kommt Julen Sanchez, ein Extremsportler, der nach einer überstandenen Krebsdiagnose mutterseelenallein in einem winzig kleinen Boot quer über den Atlantik gerudert ist. 9000 Kilometer. Wir wünschen Ihnen morgen einen schönen Feiertag. Tschüss.
Tschüss.
Prominente Gäste oder Experten. Täglich um 18.45 Uhr auf dem roten Sofa bei Das.